Ja, mein Name ist Sebastian Lederer und ich erzähle hier was über mein Hobbyprojekt. Tagsüber bin ich Linux- und Open Source Consultant bei der Barrios, die man ja auch hier schon mal auf der Frostcon ab und zu sieht. In meiner Freizeit mache ich dann ganz andere Sachen, nämlich sowas hier. Und ja, das will ich jetzt heute mal vorstellen. Mein Projekt habe ich Tridora CPU genannt und das ist veröffentlicht auf ja, an verschiedenen Stellen. Es gibt ein Git-Repository auf GitLab, es gibt ein Hackaday-Projekt, es gibt einen YouTube-Kanal, es gibt eine E-Mail-Adresse. Also wer da weiter Interesse hat, der kann sich da informieren und mich auch kontaktieren darüber. Und ja, worum geht es eigentlich? Was ist das? Die Tridora CPU, ich nenne das eine Neo Retro Homebrew FPGA CPU. Ja, was soll das sein? Also erstmal, ich fange mal hinten an. Also es ist eine CPU, wie man sich das halt vorstellt. Ich habe da ein Logikdesign für gemacht. Das ist eine 32-Bit-CPU, die ist jetzt nicht besonders leistungsfähig aus heutiger Sicht, aber sie funktioniert. Es ist nicht nur eine CPU, es gibt auch noch weitere I/O-Controller in diesem System und es gibt natürlich auch einen Softwareanteil. Also von daher ist der Begriff CPU eigentlich schon mal nicht so richtig. Fängt ja gut an. Trotzdem ist die CPU natürlich der Startpunkt des Ganzen und der Dreh- und Angelpunkt. Deswegen heißt das Projekt ebenso. Es ist eine FPGA-CPU. FPGA steht für Field Programmable Gate Array. Ich frage jetzt mal in die Runde, hat jemand schon mal was mit FPGAs gemacht? Wir könnten ja schon mal E-Technik-Studenten oder sowas auch auftauchen. Ja? Darf ich mal fragen, was habt ihr gemacht mit FPGAs? So. Nur ausprobiert, ja? So Blinky und so LED blinken lassen und sowas. Okay, gut. Ja, also ein FPGA ist ein konfigurierbarer Logikbaustein. Das heißt, es ist ein Chip. Da sind eben viele Logikelemente drauf, also Logikgatter oder Gates. Ja, also das Gate Array. Und das sind also Logikverknüpfungen wie und, oder, nicht und solche Sachen. Und da sind dann so 20.000 Stück oder was drauf bei so einem kleineren FPGA. Und die kann ich dann konfigurieren, was die machen sollen. Und ich kann die dann halt irgendwie in gewissen Grenzen miteinander verschalten und so halt wirklich einen, ja, integrierten Schaltkreis machen. Und ich muss halt nicht in einem monatelangen und Millionen Dollar teuren Prozess einen Chip fertigen lassen. Ja, das ist der Sinn von einem FPGA. Das kann man auch so für Prototyping nutzen oder eben im Retro-Computing-Bereich kann man damit auch eine CPU oder ein gesamtes System halt simulieren. Aber wobei halt wichtig ist, es ist eben nicht wirklich eine Emulation oder Simulation, sondern wenn der FPGA-Chip konfiguriert ist, ja, das dauert beim Power-On auch so eine Sekunde oder so, bis er seine Konfiguration geladen hat aus dem Flash-Speicher, dann verhält er sich so, als wäre er so eine fest verdrahtete Schaltung. Ja, also er läuft eben nicht irgendwie so ein superschneller Mikrocontroller, der dann irgendwelche Programme ausführt, sondern der Chip verhält sich so, als wäre er fest verdrahtet und alle Signale laufen parallel da drin. Ja, das ist eben der große Unterschied zu so einem normalen Emulator. So, es ist auch ein Homebrew-Projekt. Na gut, ich habe es halt selbst gemacht. Ich habe mal geguckt bei einem Übersetzer, was denn Homebrew auf Deutsch bedeuten soll. Da kam Homebrew raus. Ja, gut. Also, das ist halt mein eigenes Design. Ich habe mich sicherlich auch inspirieren lassen an vielen Stellen, aber es ist halt mein eigenes Design, was mit nichts anderem kompatibel ist. Ja, daher trifft es dann Homebrew ganz gut. Es ist ein Retro-Computing-Projekt. Es ist ein Computer, der ist so langsam, ja, und so leistungsschwach aus heutiger Sicht, dass es so Anfang der 80er Jahre, ja, wäre das so normal gewesen. Also von daher ist es so ein Blick zurück in die Zeit. Was auch ein wichtiger Aspekt natürlich ist beim Retro-Computing, und vielleicht auch, warum das auch heute noch Leute interessiert. Bei so einem Computer dieser Leistungsklasse und dieser Komplexität, da hat man eben noch die Chance, das gesamte System vollständig zu verstehen. Ja, so Hardware und Software, also wenn man früher, ich weiß nicht, so ein C64 hatte oder ein Atari ST, da wusste man halt wirklich, was ist an jeder Adresse, wie arbeitet die CPU und so weiter. Und das ist halt beim modernen System einfach nicht mehr möglich. Ne? Das ist einfach von der Menge her, was da in Software und Hardware drin ist, die verschiedenen Hardware-Layer, Software-Layer, da kommt man einfach nicht mehr durch, da kommt man nicht mehr mit. So, und deswegen ist eben auch die Tridora CPU so ein Retro-Computing-Projekt, weil man da eben wirklich alles in alles reingucken kann. Einmal, weil es Open Source ist und einmal, weil es also so klein ist, dass man überhaupt die Chance hat, wirklich mal alles lesen zu können. Und hier eben jetzt im Gegensatz zu so einem, Retro-Computer so aus den 80er Jahren, also so ein C64 zum Beispiel. Hier kann ich auch wirklich in die CPU reingucken, in das Logikdesign der CPU. Und es ist halt auch ein neues Design. Es ist keine Nachbildung von einem Computer, den es mal gegeben hat früher. Und deswegen sage ich halt Neo-Retro dazu. Ja. Hier mal so ein paar technische Daten. Also ausschnittweise. Die CPU läuft mit 77 MHz. Ganz am Anfang, als sie noch klein war, eine 16-Bit-CPU, da lief sie auch mit 100 MHz, aber das musste man dann halt reduzieren, als das Logikdesign komplexer wurde. Es ist eine 32-Bit-CPU und es ist eine wortorientierte CPU. Das heißt, es gibt keine Byte-Zugriffe. Ich kann immer nur ein ganzes 32-Bit-Wort verarbeiten und alle Datentypen, die die CPU direkt verarbeiten kann, sind 32-Bit. Also zum Beispiel auch ein Boolean. Das ist 32-Bit. Ja. Es werden zwar dann trotzdem Strings, werden dann halt schon 8-Bit-Zeichen in ein Wort gepackt, aber das muss man dann halt quasi programmatisch irgendwie machen. Die CPU hat keine Register. Es ist eine Stack-Maschinen-Architektur. Also natürlich gibt es Register wie den Stack-Pointer und den Program-Counter, aber keine Datenregister oder Akkumulatoren, mit denen man rechnen kann. Stattdessen gibt es einen Stack und nicht nur einen, sondern drei. Es gibt also zum Rechnen den Evaluation Stack. Es gibt den Return Stack, der speichert halt Unterprogrammsprünge, ja, die Rücksprungadresse. Und es gibt den User Stack. Der hat eigentlich die Funktionen, die ein Stack bei einer üblichen CPU hat, da werden halt lokale Variablen gespeichert. Ja, und da gibt es auch gar keinen Stackpointer dafür, sondern nur einen Framepointer, weil man das da gar nicht braucht, weil man die anderen Stacks für sowas hat. Das ist sicherlich nicht die allererste Stack-CPU, die es gibt. Ich habe da ein paar andere Dinge mal gefunden. Ich habe die hier mal aufgeführt, so als Inspirationen. Der erste war der LID-Computer von Niklaus Wirth, den er, ich glaube, 1980 rum gemacht hat mit seinen Leuten. Das war so ein Projekt, das war so eine frühe Grafik-Workstation mit einem Bitmap-Screen und Maus, die Niklaus Wirth gebaut hat, als er den Xerox Alto gesehen hat und keinen davon mitnehmen durfte, hat er sich gedacht, okay, baue ich mir das selbst. Und der Prozessor, der Lilith, ist eine Stackmaschine, die halt nicht auf Pascal, sondern auf Modular 2 optimiert war. Die Perk Workstation, das war auch so eine frühe Grafik-Workstation aus dem Xerox Alto Dunstkreis, auch mit einer Custom-CPU mit Pascal Bytecode, ja, als Maschinensprache. Die J1-CPU, das ist auch eine FPGA-CPU, die ist schon ein bisschen neuer. Ich glaube, die gibt es so seit 10 Jahren oder so. Und die ist super hart optimiert auf Forth, also auf die Programmiersprache Forth. Also wer Forth in einem FPGA machen soll, der muss sich die mal angucken. was der Autor, der James Bowman, da gemacht hat, ist völlig irre. Die CPU führt einen Befehl pro Taktzyklus aus, ohne dass sie wirkliches Pipelining macht. Und das ist dann quasi immer so 1:1 ein Forth-Befehl. Aber Forth fand ich nicht interessant, also habe ich mein eigenes Design gemacht. Ist im Gegensatz zu vielen anderen Stack-Maschinen kein Bytecode, sondern es sind 16-Bit-Befehlsworte. Es sind immer fest 4 Taktzyklen pro Befehl. Und die CPU ist so einfach designt, dass es keine Multiplikation oder Division gibt. Weil das würde mehr als einen Takt brauchen in der Execute-Phase. Und dann käme ich nicht mit 4 Taktzyklen aus. Genauso gibt es auch keine Floating-Point-Zahlen. Ja, das ist auch viel zu kompliziert für diesen Fall gewesen. Und ja, all das hat eben, wie gesagt, den Sinn, die CPU so einfach wie möglich zu machen. Und das Ergebnis ist halt, dass es 500 Zeilen Code sind in Verilog. Ja, das kann man sich mal so an einem Nachmittag ganz gut durchlesen, selbst wenn man keine Ahnung hat von Verilog, dann wird man so ein bisschen einen Eindruck kriegen, was da passiert. Gucken wir gleich mal kurz an, wie das aussieht. Es gibt, wie gesagt, noch ein paar andere Komponenten in diesem Logikdesign, was dann in dem FPGA drin sitzt. Da ist einmal so ein UART, also ein serieller Chip. Was heißt das? Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Der Computer benutzt eine serielle Konsole. Ja, das heißt, ich brauche irgendwie ein serielles Terminal, um mit dem Computer zu interagieren. Und das wird dann halt in der Praxis über USB gemacht. Das heißt also, ich habe hier meinen Laptop, der dient als Terminal über dieses USB-Kabel hier, um dann mit der Tridora zu kommunizieren. Es gibt noch einen VGA-Frame-Buffer. Das heißt, der hat halt einen VGA-Ausgang. Ist natürlich intern nicht aufgebaut wie eine original VGA-Karte. Und das ist halt ein zusätzliches Display. Das kann man halt zusätzlich zu der seriellen Konsole benutzen. Um das gleich zu zeigen, habe ich hier so ein VGA-Capture-Device, was ich dann auf dem Laptop-Bildschirm und dann hier auch auf dem Beamer zeigen kann. Ich hoffe, das klappt auch vernünftig. Dann gibt es noch ein SPI-Interface für Micro-SD-Karten. Ja, also SPI ist ja auch so eine etwas komische serielle Schnittstelle, mit der wird dann halt mit der SD-Karte oder Micro-SD-Karte gesprochen. Dann gibt es noch so einen Interrupt-Controller, den benutze ich allerdings nicht, bis auf den Tick-Zähler, den es da gibt. Damit stellt das Betriebssystem fest, wie viel Zeit vergangen ist. Aber theoretisch könnte man das auch nutzen für so serielle Interrupts oder Timer-Interrupts. So, dann gucken wir mal kurz zur Software. Wobei kurz ist eigentlich auch nicht der richtige Begriff, denn die Software hat deutlich länger gebraucht als die Hardware, also das Logikdesign. Ja, es gibt einen Pascal-Compiler für das System. Es gibt einen Assembler, einen Editor und so eine Shell und noch so diverse kleine Hilfsprogramme. Und die laufen alle nativ auf dem Computer. Also ich gibt zwar auch einen Cross-Compiler, den man auf seinem normalen PC, der Windows, Linux, sonst wie laufen lassen kann. Aber ich kann auch wirklich auf dem System direkt Programmcode editieren, kompilieren lassen, laufen lassen. Ja, also funktioniert dann schon standalone. Ja. Und Programme werden von der SD-Karte geladen, ja, Dateien werden auf der SD-Karte gespeichert und so weiter. Ja, und es gibt auch noch einen Emulator, wenn man die Hardware irgendwie nicht gerade bemühen möchte. Oder auch zum Debugging war das in der Anfangsphase sehr hilfreich. Ist halt einfach ein Programm, was man starten kann mit so einem SD-Karten-Image. Und ja, das funktioniert dann halt genauso. Und da gibt es dann auch zwei Fenster, eine serielle Konsole und eine VGA-Ausgabe. Ja, und da kann man also ohne die Hardware auch dann sich das Ganze mal anschauen. Nochmal kurz zu dem Thema FPGA, wie man das so macht, mal so einen ganz kurzen Einblick. Wie gesagt, ich mache ein Logikdesign und mache das in einer Hardware-Beschreibungssprache. Die ich genommen habe, heißt Verilog. Gibt noch, also die andere weit verbreitete Hardware-Beschreibungssprache ist VHDL. Aber ich fand Verilog irgendwie angenehmer. Und das sieht so aus. Ja, und das ist jetzt halt ein kleiner Ausschnitt aus der CPU-Logik. Und es sieht halt aus wie eine Programmiersprache, ist aber keine. Das ist dann, gerade wenn man programmieren kann, ein bisschen schwierige Umgewöhnung. Aber irgendwann kommt man da rein. Und also hier sieht man zum Beispiel so, das ist eigentlich so, das ist Teil der ALU. Ne? Hier werden die verschiedenen ALU-Operationen, hier Addition, Subtraktion und so weiter, ausgeführt. Und ja, das wird quasi dann, also hier wird an der Stelle das X-Register neu gesetzt, was die Spitze vom Evaluation Stack ist. Und genau, so sieht das dann aus. Wenn man so einen Text dann geschrieben hat, dann, ja, man könnte sagen, man kompiliert das dann. Aus irgendwelchen Gründen nennt man das aber Synthesizing. Also daraus erstellt dann die Software vom FPGA-Hersteller so eine Art Schaltplan. Und dann gibt es noch so mehrere Schritte, wo das dann auch nochmal, dieser Schaltplan quasi dann nochmal speziell für den jeweiligen FPGA-Chip angepasst wird. Und das ist jetzt quasi die erste Stufe von diesem Schaltplan. Das ist auch ungefähr, das ist auch nur ein kleiner Ausschnitt. Ne? Also ich habe auch mal versucht, das Gesamtbild von der gesamten CPU so anzeigen zu lassen. Da sieht man halt gar nichts. Das ist alles viel zu klein. Das ist jetzt aber tatsächlich so ungefähr der gleiche Ausschnitt wie dieser Text. Ja? Also das sind auch hier die ALU-Operationen hier, diese Reihe hier ungefähr. Und hier ist dann so ein großer Multiplexer, der dann halt abhängig vom Opcode eins dieser Ergebnisse auswählt. Ja. Das ist dann auch quasi so eine Sache, da muss man sich erst dran gewöhnen, ja, wenn man so Logikdesign dann macht. Also diese Sachen hier, das sind wie gesagt die verschiedenen Operationen, also zum Beispiel hier irgendwie Addition und irgendwo anders ist auch Subtraktion. Und die CPU macht halt in jedem Takt, also jedes Mal, wenn die CPU in der Execute Stage ist, alle möglichen Operationen gleichzeitig und sucht dann halt einen davon aus, aufgrund des Opcodes vom Befehl. Ja. Und das ist halt die einfachste Weise, das zu machen. Das wäre halt viel umständlicher, wenn man jetzt sagen würde, ich schalte halt hier irgendwelche Einheiten ab oder sowas. Wer möchte hier mit uns sprechen? Gut. So. Ja, das ist jetzt wie gesagt so ein Schaltplan. Das hat man vielleicht in den 70er Jahren auch mal von Hand gemalt, sowas. Das muss man zum Glück heute nicht mehr machen. Die nächste Stufe ist dann, wie gesagt, das Umsetzen auf den FPGA-Chip. Und da gibt es dann in der Software so eine schöne grafische Darstellung, wo man wirklich sehen kann, das ist jetzt halt so ja, der Floorplan von dem Chip. Also auch wirklich räumlich ist das dann halt so. Und da sieht man halt, welche Bereiche man nutzt. Ja, und also das, was hier so schwarz ist, das nutze ich halt nicht für mein Logikdesign. Und hier an den Rändern, da sind hier so Spezialsachen wie I/O-Pins und Clock-Buffer und so Zeug. Oder das hier, diese Streifen, das weiß ich jetzt halt, weil ich nachgeguckt habe, das sind RAM-Zellen, das Block-RAM. Und diese weißen Striche hier, das sind so, da habe ich mal einfach eins von diesen Logikelementen angeklickt. Und dann sieht man halt, welche Verbindungen das hat. Deswegen ist ja dieses Gestrüpp aus den weißen Pfeilen. Ich glaube, das war das X-Register, also das, was in der ALU immer benutzt wird. Deswegen ist das halt so, hat das so viele Connections. Und das Coole ist hier in der Darstellung, man kann auch da ranzoomen. Und dann sieht man tatsächlich, also das ist wirklich einfach nur rangezoomt aus der vorherigen Darstellung, dann sieht man hier also die einzelnen Logikelemente. Also hier sieht man zum Beispiel auch wieder welche, die gar nicht benutzt sind. Ne? Und das hier ist jetzt so eine Lookup-Table, die hat 6 Eingänge und 2 Ausgänge immer bei diesem FPGA-Hersteller. Und da sieht man auch, dass halt irgendwie hier eine Verbindung hier gerade so benutzt wird. Also das kann einem beim Debugging mal helfen, die Informationen, aber ja, generell guckt man sich das nicht im Detail an. So, und der nächste Schritt ist dann, dass man so eine Datei rausbekommt, die nennt sich dann Bitstream und die wird halt in das FPGA übertragen, entweder direkt über das USB-Cable oder man kann sie halt auch flashen. Da gibt es einen Flash-Speicher auf dem Board und dann ist diese Konfiguration halt fest drin. Das Board sieht so aus. Also ich habe das hier auch liegen, aber man sieht es, glaube ich, nicht aus der Entfernung so gut. Ja, also ich weiß nicht, kann man wahrscheinlich nichts erkennen, aber und das da in der Mitte, da wo ich eigentlich unsinnigerweise den Kühlkörper drauf geklebt habe, das ist der FPGA-Chip und der Rest ist halt hier so Flash und RAM-Bausteine und serielle Bridge und solche Sachen. So. Live-Demo. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal auch live an. Ich hoffe mal, das funktioniert hier so. Und ich hoffe, man kann das auch sehen. So, wie sieht denn das hier aus? Ist das erkennbar? Der Text? So, ich resette jetzt mal das FPGA-Board nochmal extra. So, jetzt sieht man quasi, dass sich hier das System nochmal gemeldet hat über diese Rechenstelle. Das ist der ROM-Monitor. Der ist im ROM. Wie man das vermuten würde. Und hier könnte ich jetzt theoretisch direkt mir den Speicher angucken. Ja, da stehen Nullen drin. Oder ich könnte auch einzelne Speicherzellen ändern. Und ich kann aber auch von SD-Karte booten. Das machen wir jetzt. So, jetzt sagt er mir, ich möchte auch die Uhr bitte stellen. So, jetzt bin ich in der Shell. Die erinnert vielleicht den einen oder anderen noch so an so Turbo Pascal 3.0. Das ist auch sicherlich eine Inspiration dazu gewesen. Und ich kann jetzt hier nicht viel machen. Ich kann zum Beispiel mir das Verzeichnis anzeigen lassen. Oder ich kann ein Programm editieren. Das machen wir jetzt mal. Wir gehen mal auf eine andere Partition. Das nenne ich hier Volume. Das Filesystem ist sehr simpel, das gibt keine Unterverzeichnisse. Und jetzt machen wir mal ein Hello World Programm. Also wer mein YouTube-Video dazu geguckt hat, der kennt das jetzt schon. Aber wir machen jetzt dazu nochmal. So, jetzt kann ich direkt aus dem Editor den Compiler aufrufen. Gibt es halt eine Klassenkombination dafür. Jetzt wird der Compiler gestartet. Ein Programm, was gestartet wird, überschreibt das Programm, was schon im Speicher ist. Aber die Shell weiß, dass sie, wenn der Compiler sich beendet hat, wieder den Editor aufrufen soll. Jetzt habe ich hier einen Syntaxfehler eingebaut. Wer früher mal Pascal programmiert hat, der kennt das vielleicht. Man muss am Ende des Programms kein Semikolon setzen, sondern einen Punkt, weil Semikolon in Pascal bedeutet, jetzt kommt noch ein weiteres Statement. Nicht, jetzt ist das aktuelle Statement zu Ende. Also muss man halt am Ende einen Punkt machen. Das, was ich eigentlich zeigen will, ist hier ganz unten. Der Editor zeigt halt den Fehler an, den der Compiler gemeldet hat und geht auch in die Zeile, wo der Fehler ist. Und da steht jetzt, er erwartet einen Punkt, hat aber einen Semikolon bekommen. So, jetzt kann ich das hier bestätigen, mache hier einen Punkt und mache wieder Ctrl N für Compile and Run. Jetzt dauert es ein bisschen länger. Jetzt wird nämlich der Assembler gestartet. Ja. Hello World. Hat geklappt. Und jetzt darf ich wieder in den Editor zurück. So, jetzt kann ich hier auch mal wieder rausgehen. Jetzt sehe ich hier unten, ich hoffe, das ist zu erkennen hier, da sehe ich jetzt die erzeugten Dateien. Also hier ist das hello.s, also das Assembler, der Assembler-Quelltext entstanden und das Binärprogramm und hier noch eine Symboltabelle. Jetzt könnte ich auch noch das Programm direkt aus der Shell wieder starten. Und so, haben wir schon gesehen. Gut. Jetzt gucken wir uns mal gerade noch ein paar andere Demo-Programme an. Das hier war ein Programm, das ist eines der ersten Programme, die ich quasi gemacht habe für den VGA-Framebuffer, ursprünglich noch in Assembler. Nochmal kurz zeigen, wie das aussieht. Da werden einfach Linien gezeichnet mit so wandernden Endpunkten. Und hier ist das NumLock nicht unter Druck gesetzt. So. Also eigentlich ein kleines Programm. Dann gehe ich jetzt mal raus. Das hatte ich schon vorher kompiliert. Kann ich einfach Run sagen. Und das funktioniert nicht. Die Anzeige sollte jetzt eigentlich hier sichtbar sein. Ist sie aber nicht. Das ist schade. Probieren wir mal was anderes. Mich jetzt ein bisschen. Kann sein, dass die Device-Nummern durcheinander gerutscht sind. Ja, offensichtlich. Gut, dann machen wir so. Ja, also er zeichnet jetzt halt mit voller Geschwindigkeit bunte Linien. Ich habe hier 16 Farben bei 640 mal 400 Pixeln. Ja, für 480 Zeilen reicht der, das Videoram nicht. Ja, genau. Und so sieht das dann aus. Es ist, wenn man es auf einem echten Bildschirm sieht, ein bisschen flüssiger, aber kaum. Es ist schon so ganz gut dargestellt hier. Sieht man auf dem Beamer auch gut. Ja. So. Ich zeige noch ein paar andere Demos, für die auch die Grafik nutzen. Zum Beispiel das hier. Ja, das ist ein sehr schönes Bild, weil es nicht viele verschiedene Farbtöne verwendet, sondern eben hauptsächlich Rausch oder Stufen von so Weiß. Ja, also das sind so die Grafikfähigkeiten von der Tridor CPU. Ja, also der Framebuff ist ziemlich simpel. Da gibt es keine Sprites oder irgendwelche Hardware-Beschleunigung für irgendwas. Aber ich würde einfach sagen, für die Zwecke reicht's. Ja, es gibt noch ein Programm, was ich hier mal zeigen will. Nämlich die Mandelbrotmenge. Aber das ist so langsam, dass wir jetzt erstmal weitermachen. So, gehen wir hier. So, jetzt mal kleiner Exkurs zum Thema Stackmaschine. Warum macht man das? Also, ich habe mal hier so Assembler-Code im Vergleich. Auf der linken Seite ist der Motorola 68000. Ja, ich würde sagen, eine der schönsten und elegantesten CISC-Befehlsarchitekturen, insbesondere im Vergleich zu x86. Und das ist halt diese Fibonacci-Folge, die da implementiert ist, rekursiv. Und ja, man sieht da schon, mit der Stack-CPU braucht man ein bisschen mehr Befehle. Ich habe das mal so ein bisschen farblich markiert, was da jetzt ungefähr das gleiche ist. Und ja, also man braucht bei der Tridor mehr Assembler-Befehle. Wenn man ganz fair ist, dann macht man beim 68000er auch noch das Retten der Register und Wiederherstellen, dann ist es wieder gleich lang. Aber wenn man jetzt mal so ein Beispiel nimmt, ja, da wird einfach auf eine lokale Variable eine Konstante addiert, dann sieht man halt schon, das geht beim 68000 mit einem Befehl und die Tridor braucht halt vier. Also schon irgendwie mehr. Und wenn man jetzt eine RISC-Architektur nimmt, zum Beispiel hier, das habe ich übersprungen. Wenn man eine RISC-Architektur nimmt, dann hat man auch mehrere Befehle, ja, für eine ARM-CPU zum Beispiel, da muss man auch erstmal Werte in Register laden und kann dann erst damit rechnen. Aber dann habe ich sie halt in Registern und kann sie weiterverwenden. Ja, das geht bei der Stackmaschine nicht. Was mal auf dem Stack war und benutzt wurde, ist halt weg. Wird hier mal kurz angezeigt, dargestellt, wie der Stack aussieht, also der Evaluation Stack, wenn diese Befehle ausgeführt werden. Da haben wir halt eine lokale Variable, die ist am Offset 4 zum Framepointer. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die Instruktion Load 4 ausführe, dann habe ich halt den Wert von der lokalen Variablen A auf dem Stack. Wenn ich dann Load Constant 42 ausführe, habe ich die Konstante 42 noch zusätzlich auf dem Stack. Und wenn ich dann ein Add mache, dann werden diese beiden obersten Werte vom Stack runtergenommen und das Ergebnis, nämlich eben A plus 42, auf dem Stack liegen gelassen. Und mit dem Store wird das dann gespeichert wieder im RAM und dann ist der Stack halt leer. Ja, also so kann man sich das vorstellen. So in zusammenfassend kann man sagen, Stackmaschinen sind schwerer zu programmieren in Assembler, weil man immer im Kopf behalten muss, wie sieht denn der Stack gerade aus? Und der Stack verändert sich mit jeder Instruktion. Also es gibt, ich glaube, eine Instruktion, die das nicht macht, nämlich Branch. Aber ansonsten ändert sich immer der Stack. Und das halt im Kopf zu behalten, ist tatsächlich mühsam. Es braucht mehr Instruktionen für die gleiche Arbeit, haben wir gesehen, meistens. Und es gibt auch oft so Befehlsfolgen, wo man einen Wert ins RAM speichert und gleich wieder liest, weil man es wieder auf dem Stack braucht. Ja? Also ich habe mehr Memory Traffic, ist also auch langsamer. Also warum mache ich das dann eigentlich? Und der Grund ist, Compiler arbeiten intern wie Stack-Maschinen. Also nicht so wirklich direkt, aber trotzdem die Arbeitsweise von Compilern passt halt zu Stack-Maschinen. Und das gehen wir jetzt mal gerade kurz durch, wie das abläuft. Ich habe jetzt hier mal so ein Statement oben hingeschrieben. Ja, so eine einfache Multiplikation und Addition von irgendwelchen Variablen. Wir nehmen jetzt hier mal der Einfachheit halber an, das sind globale Variablen. Und was alle Compiler machen, wenn sie so ein Stück Quelltext analysieren, ist, dass sie so einen Baum aufbauen. Und entweder bauen sie diesen Baum auf wirklich als Datenstruktur im Speicher. Das machen eigentlich alle modernen Compiler, weil man dann auf diesen Baum schön optimieren kann. Und die andere Sorte von Compilern sind, nennt man Recursive Descent Parser. Die bilden diesen Baum ab, indem sie halt rekursiv irgendwelche Parsing-Unterfunktionen aufrufen. Das heißt also, quasi der Call Graph im Compiler bildet dann diesen Baum ab. Ja, also so oder so habe ich irgendwann diesen Baum. Und wenn man sich das mal anschaut, was da in diesen einzelnen Knoten steht von dem Baum, dann habe ich ganz oben habe ich den Assignment-Operator. Ja, das ist in Pascal Doppelpunkt gleich, nicht einfach nur gleich wie in den meisten anderen Programmiersprachen. Dann habe ich links unter dem Assignment-Operator, also auf der linken Seite des Assignment-Operators, habe ich mein A stehen. Wenn das so eine Variable links steht von dem Assignment-Operator, dann hat das eine besondere Bedeutung. Ja, das ist der sogenannte L-Value. Da möchte ich nicht den Wert von der Variablen A wissen, sondern die Adresse von der Variablen A, weil ich ja was reinschreiben will später. So, dann habe ich hier das Sternchen, den Multiplikationsoperator, der hat auch wieder einen linken und rechten Unterbaum. Ja, links steht hier das B und da möchte ich dann den Wert von der Variablen B wissen. Ja, genauso bei dem C und bei der 42, das ist die Konstante, da möchte ich auch eben die 42 irgendwie haben. Die Klammern sieht man nicht direkt repräsentiert, sondern die ergeben sich aus der Baumstruktur. Also wenn die Klammern anders wären, dann wäre die Baumstruktur anders. So, jetzt kann ich mir kurz überlegen, wenn ich das jetzt in Maschinencode übersetzen will, was, welchen Assembly-Instruktionen kann ich welchen Knoten irgendwie abbilden? Da fangen wir jetzt mal oben an. Der Assignment-Operator wird erledigt durch die Store-Indirect-Instruktion, die speichert halt einen Wert an eine bestimmte Adresse. Für den Knoten A, da möchte ich die Adresse von der Variablen A laden, dafür gibt es die Load-From-Constant-Pool-Instruktion. Dann gehe ich auf der rechten Seite weiter, für Multiplikation gibt es die Mul-Instruktion. Wenn ich den Wert von B wissen möchte, dann lade ich auch wieder die Adresse von B auf den Stack mit Load Constant Pool und mache dann ein Load Indirect, indem ich dann von dieser Adresse, die ich gerade auf dem Stack geladen habe, quasi den Inhalt lese und den dann auf dem Stack liegen habe. So, beim Plus ist einfach die Add-Instruktion. Bei C ist wieder das gleiche wie beim B. Ja, ein Load from Constant Pool C und ein Load Indirect. Und 42 ist eine kleine Konstante, dafür gibt es die Load Constant Instruktion, sieht dann so aus. So, jetzt habe ich also schon mal alle Assembler-Instruktionen, die ich brauche zum Kompilieren. Wenn ich jetzt eine Registermaschine hätte, wie eigentlich alle anderen üblichen CPUs, dann müsste ich mir jetzt Gedanken machen, was packe ich wann, wo, wie, in welches Register rein und wie stelle ich sicher, dass da nichts überschrieben wird. Das brauche ich nicht bei der Stack-Maschine, denn alle Instruktionen arbeiten auf dem Stack. Ich muss halt nur sicherstellen, dass wenn eine Instruktion ausgeführt wird, dass dann genau die richtigen Argumente auf dem Stack schon liegen. Das heißt also, die Reihenfolge ist absolut kritisch, sonst funktioniert es halt nicht. Ne? Dann kommt einfach nur Unsinn raus. Und jetzt ist halt die große Frage, wie kriege ich diese Reihenfolge raus? Und der Witz ist, die steht schon da. Denn ich muss nur diesen Baum mit einer tiefen Suche ablaufen und dann bin ich fertig. Das heißt also, ich muss erst den linken Unterbaum, dann den rechten Unterbaum und dann den Knoten selbst betrachten und das dann für alle Knoten durchziehen und dann war's das. Können wir gerade mal machen. Wir fangen wieder oben an bei dem Assignment-Operator mit dem Store Indirect. Das hat erstmal einen linken Unterbaum, also das A, lande ich bei dem A. Das hat keinen Unterbaum, also kann ich das schon mal hinschreiben. So, und dann gehe ich wieder nach oben, habe dann wieder hier den rechten Unterbaum, bin bei der Mull-Instruktion, muss dann wieder links weitergehen, lande bei dem B, das hat keine Unterbäume, also kann ich das hinschreiben. Dann gehe ich wieder nach oben, habe noch einen rechten Unterbaum, bin hier bei dem Add, das hat wieder einen linken Unterbaum, den muss ich auch erst durchlaufen. Bin ich hier, das hat keine Unterbäume, also schreibe ich das hin. Dann gehe ich wieder nach oben, habe ja noch einen rechten Unterbaum, muss ich wieder hier hin, hat keine Unterbäume, schreibe ich das hin. So, jetzt geht es wieder nach oben, hier hin. Ich habe jetzt schon alle Unterbäume abgegrast, also schreibe ich einfach das Add hin. Gleiche hier, gehe ich wieder nach oben, habe beide Unterbäume schon durch, kann ich das Mull hinschreiben und dann ist ein letztes Mal, gehe ich nochmal nach oben, habe bei der Store Indirect Instruktion alle Unterbäume abgegrast, kann ich die auch so hinschreiben und das ist gültiger Code. Also fast. Wer ganz genau aufgepasst hat, der schreit die ganze Zeit innerlich, es gibt doch gar keine Multiply-Instruktion. Das stimmt. Ich muss hier an der Stelle in Wirklichkeit eine Assembler-Routine aufrufen. Das sieht dann so aus. Ja. Und diese Assembler-Routine nimmt auch genauso wie eine Instruktion ihre Argumente auf dem Stack entgegen und hinterlässt das Ergebnis wieder auf dem Stack. Das heißt, es funktioniert genauso wie eine Instruktion. Könnte ich also auch austauschen, wenn ich später mal eine echte Instruktion hätte dafür. Das Zweite, was ich noch ändern muss tatsächlich, ist die Store-Indirect-Instruktion, die hinterlässt Ergebnis auf dem Stack, nämlich die Adresse, wo sie das gespeichert hat. Da gibt es noch so eine Post-Increment-Funktionalität, aber der eigentliche Grund ist, dass der Evaluation-Stack immer nur ein Element runternehmen kann oder hinzufügen kann. Sonst wäre das Design wieder viel komplizierter. So, das ist gültiger Code. Ja, das läuft so. Das können wir uns auch gerade noch mal kurz angucken. Schauen wir gerade hier drauf. So, die Mandelbrotmenge ist fertig oder fast fertig. Ja. Timing ist nicht perfekt. Ja. Das ist übrigens deswegen so langsam, weil es alles Floating-Point-Berechnungen sind und die sind auch Assembler-Subroutinen. Das wird auch in Software gemacht. Ja. Und es ist natürlich auch nicht effizient geschrieben, also man könnte ja zum Beispiel das spiegeln einfach, ja, hätte man nur die Hälfte der Pixel, die man berechnen muss. Aber naja, ist so. Und jetzt ist er gerade fertig geworden. Und jetzt gucken wir uns aber nochmal das Programm an, was wir gerade auf dem Slide hatten. Da habe ich schon mal was vorbereitet. Ja, das ist unser Statement mit einfachen Multiplikation und Addition. Das gibt auch nichts aus, also das würde jetzt gar nichts machen. Von daher, ich kompiliere das jetzt einfach mal, gehe hier raus, sage nur Compile. So, jetzt schauen wir uns das Assembler-File an, was entstanden ist. Und jetzt gibt es hier noch so ein bisschen Initialisierungskram. Hier fängt das Main-Programm an. Ja, und da sehen wir, da steht halt genau das, was wir vorhin auch gesehen haben. Ja, und hier am Ende ist dann noch quasi Beendigung des Programms. Hier sind die globalen Variablen deklariert. Ja, und das war's. Ja, also so funktioniert der Compiler. Und das funktioniert halt nur so einfach, weil es eine Stackmaschine ist. Und das funktioniert auch immer. Also das ist ja jetzt ein sehr einfaches Statement gewesen. Ja, aber dieses Prinzip, das funktioniert immer, egal wie komplex meine Ausdrücke werden, ob da jetzt zum Beispiel auf der linken Seite noch ein Array steht, ja, mit einem Array-Index, oder ob da ein Funktionsaufruf ist, wo dann wieder eine Expression in den Parametern stehen kann und so weiter. Das ist völlig egal, das funktioniert immer auf die gleiche Art und Weise. Ja, das ist genau der Punkt, wo man dann halt sieht, dass dieses die Arbeitsweise des Compilers und das Stack-Maschinen-Design so ineinander greifen. Ja, und das macht es möglich, dass eben die CPU so einfach ist. Also eine registerbasierte CPU wäre zwar noch einfacher, aber nicht viel. Aber das Gesamtsystem von Compiler und CPU, das ist nur so möglich, das so einfach zu machen. Ja, und also wie gesagt, die CPU mit 500 Zeilen Code, der Compiler hat ungefähr 9000 Zeilen Code. Also viel kleiner kriegt man das nicht hin. Ja, also ohne Funktionalität zu opfern. Ja. Und diese Idee, dass man mit dieser Kombination Stackmaschine und Pascal Compiler also ein einfaches System aufbauen kann, das ist eigentlich die zentrale Idee des ganzen Projekts. Ja, also ich meine, irgendwelche Homebrew-Computer, die einen C-Compiler haben, mit irgendeinem GCC-Port, der dann nur als Cross-Compiler läuft, das gibt's dutzendweise. Aber so in dieser Form halt habe ich das zumindest noch nicht gesehen. Ne? Also, dass man das mit so wenig Source Code hinbekommt, das liegt schon eben an diesem Zusammenspiel von Stackmaschine und dem Compiler. So, ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon mit der Zeit durch. Ich könnte jetzt noch Stunde noch weiter erzählen. Ich gehe mal hier noch mal kurz. Das muss jetzt erst noch mal wegklicken. Ich habe hier noch mal so eine Timeline gemacht. Die war auch eigentlich für mich, damit ich selber mal verstehe, was habe ich eigentlich wann gemacht. Und da sieht man so ein bisschen, also die CPU, das CPU-Design, das habe ich ganz am Anfang gemacht. So, das war in den ersten 3-4 Monaten, da war so die erste Version der CPU fertig. Und die Entwicklung der ganzen Software war halt schon aufwendiger und hat länger gedauert. Also ich denke mal, schwierig war das CPU-Design schon, aber von der reinen Zeit hat die Softwareseite länger gedauert. Und da war vielleicht auch hier und da ein bisschen mehr Fleißarbeit. So, ich gehe das jetzt mal ganz kurz durch, weil wir, wie gesagt, nicht mehr so viel Zeit haben. Das war das erste Assembler-Programm, was irgendwas ausgeben konnte. Ja, einfach so alle ASCII-Zeichen und dann irgendwo Hello World. Das war so am Anfang. Das ist ein Bild, ein Screenshot von dem Logic Analyzer von der FPGA-Software. Das ist da sieht man so auf dem Zeitstrahl, wie die Signale sich halt verändern. Ja. Also quasi ein Hardware-Debugger ist das. Ja. Das ist ein Bug aus dem DRAM, aus der DRAM-Bridge. Ja. Also ich weiß keine Ahnung mehr, was es war, aber man sieht ja den Bug. Ne. Das war so eine Minimalsprache, die der Startpunkt für den Compiler war. Aber da gehen wir jetzt auch mal einfach drüber hinweg. Warum ich Pascal genommen habe, ist es leicht zu lesen, Compiler ist einfach zu implementieren und es ist halt für mich auch ein Nostalgiefaktor, weil Pascal die erste Programmiersprache war, die erste richtige Programmiersprache, die ich gelernt habe. Quasi letztes Jahr ist das Ganze eigentlich so fertig geworden, dass man auch wirklich, also im Prinzip so den Zustand hat, den man jetzt so sehen kann. Und danach habe ich mich dann halt mit Veröffentlichung, Dokumentationen, YouTube-Videos und sonstigen Sachen beschäftigt. Und ja, dann gab es auch immer wieder mal so ein paar Verbesserungen noch am Compiler und Damit konnte ich dann auch größere Programme kompilieren. Und das Größte, was ich da habe, ist Rogue, eine Pascal-Version von Rogue. Das kann ich, wenn Zeit ist, gleich nochmal zeigen, vielleicht nach der Fragerunde. Und für die Zukunft, naja, gibt es jede Menge Ideen, aber eigentlich möchte ich das Projekt auch klein halten, also sollte es nicht weiter aufgebläht werden. Ich hätte gerne im Compiler Funktionspointer, die gibt es halt noch nicht. Ich würde mich interessieren, mal 3D-Grafik zu implementieren, ja, auf so einer Plattform. Ich würde gerne einen Soundchip implementieren. Ich habe schon so ein kleines Zusatzmodul mit so einem Audioausgang. Und ich bräuchte auch eigentlich ein neues FPGA-Board, weil man das hier, was ich da habe, nicht mehr kaufen kann. Und die nächstgrößere Version ist deutlich teurer. Ja, das sind so die Sachen, die ich vielleicht irgendwann in Zukunft noch machen werde. Ja. Und das ist eine kaputte Folie. Hier ist nochmal der Verweis auf irgendwelche Bilder, die ich irgendwo verwendet habe. Und damit bin ich jetzt erstmal durch. Wie gesagt, ich könnte noch stundenlang erzählen, aber jetzt ist dann erstmal der Punkt hier für die Fragerunde. Gibt es irgendwelche Fragen? Dann fangen wir vielleicht hier vorne an.
Danke. Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag. Es erinnert mich auch an meine Jugend oder jüngeren Jahre. Frage, warum war Forst nicht interessant? Weil stack-orientiert, ja. Maschinen, diese ganzen Themen. Es gibt inzwischen auch eine sehr große Worldwide Community, Forst.
Ja.
Und da ist sogar der Erfinder davon, Chuck Moore, dabei.
Ja.
Der Jahrgang 38 ist, also schon ein bisschen betagt, aber durchaus noch ab und zu Videokonferenzen, wie gesagt, weltweit dabei ist. Und das ist schon sehr interessant, was für Leute das heute noch zum Teil einsetzen. Und
genau.
Das ist wirklich von jung bis alt alles dabei und sehr viel Knowledge.
Ja, ja. Also Forth ist für bestimmte Sachen ganz fantastisch, aber mir persönlich gefällt es halt nicht so. Ich finde, es ist einfach sehr schwer zu lesen, wenn man mal größere Mengen Code geschrieben hat. Ne? Ja? Und deswegen war das für mich nicht so ein Thema. Und wie gesagt, wenn ich eine Forth-basierte CPU haben möchte, dann ist die J1 oder die diversen Abkürzungen, die es gibt. Also das Design, das kann ich nicht übertreffen oder auch nur rankommen. Gut, dann machen wir hier vorne weiter.
Jetzt oder da, okay. Bin ich, glaube ich, dran. Ich habe zumindest das Mikrofon. Ja, also der Pascal-Compiler ist in Pascal geschrieben und mit sich selber kompiliert inzwischen.
Ja, genau. Aha. Genau.
Cool.
Hier vorne war noch, oder? Ja.
Wie groß sind die einzelnen Stacks?
Der Evaluation Stack ist 64 Einträge groß. Wobei ich es noch nie getestet habe, was passieren würde, wenn man kleiner macht oder größer. Also bis jetzt reicht es halt immer. Also die CPU kann auch nicht erkennen, wenn der überläuft. Also man sieht dann halt, dass das Programm Unsinn macht, aber oder einfach abstürzt. Der User-Stack ist im RAM, das heißt, der ist so groß, wie ich halt das machen möchte, und der Return-Stack auch. Also das heißt, das war auch tatsächlich ein Design-Ziel, ich kann auch so richtig tiefe Rekursion machen, also solange ich so eine Tail-Recursion zum Beispiel habe. Also wenn ich irgendwas auf dem Evaluation-Stack übrig lasse und dann eine Rekursion mache, dann läuft der natürlich schnell über. Aber wenn ich jetzt so normale Sachen halt mache mit einer Tail-Recursion, dann ist das quasi so, kann ich das so tief machen, wie ich halt RAM habe. Es gibt auch Compiler-Optionen, die das einstellen können. Ja. Gut, da oben war noch eine Frage. Oder hier? Ja, gut.
Kannst du kurz was zu dem FPGA-Board sagen? Was für eine Preisklasse ist das dann?
Ja, das ist ein trauriges Thema. Also das Board, was ich da habe, ist halt das ATA7. 35T, das kostete, als ich damit angefangen habe, 100 Euro. Das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es das nur noch mit dem nächstgrößeren Baustein, der ATA7-100T. Ja, das ist auch schick. Da könnte ich dann, hätte ich viel mehr Videoram zum Beispiel oder so. Aber das kostet dann halt 350 Euro. Und ich bin auch schon so ein bisschen auf der Suche gewesen nach Alternativen. Aber das ist ein bisschen schwierig, weil halt ich schon, naja, so eine gewisse Menge an Ressourcen, also insbesondere halt eben das Block-RAM, was dann zum Beispiel für das Video-RAM benutzt wird, ne, das brauche ich halt, wenn ich jetzt nicht quasi in diesen VGA-Frame Buffer Controller streichen möchte. Ne. Es gibt einen FPGA-Hersteller aus Köln, die Cologne Chip. Die haben früher ISDN-Chips gemacht. Ich glaube, der Markt ist nicht mehr da und jetzt machen die FPGA-Chips. Aber die sind noch ziemlich unten irgendwie in der Leistungskategorie und ich habe da auch noch kein so richtig schönes Board für mich gefunden. Also wenn jemand von Cologne Chip das hört, ich habe da so ein paar Wünsche. Ich glaube, die werden sogar in Dresden gefertigt, die Chips. Also, und die setzen auch auf Open Source. Das ist auch ein positiver Aspekt. Ja. Die Software, die ich benutzt habe, ist halt Closed Source. Die funktioniert zwar super, mit natürlich hier und da so ein paar Kleinigkeiten, aber es ist halt nicht Open Source und ja, es lässt sich halt auch relativ schlecht in so typische Bildprozesse mit Make und Git und sowas einbinden. Ne? Ja, also von daher, FPGA-Board, ja, also wenn jemand Vorschläge hat oder Wünsche, dann nehme ich die gerne entgegen. Ich habe noch kein richtig gutes gefunden. So, jetzt aber, da war noch genau die Frage.
Ja, der Parse-Syntax-Tree, also die Sprache sehr aus wie ein Baum. Ja. Gibt es neben dem Nostalgiefaktor einen Grund, wieso dann nicht einfach was Lisp-artiges für die Sprache genommen wird?
Also jetzt für den Compiler intern oder als Sprache generell?
Statt Pascal.
Statt Pascal. Eigentlich gibt es keinen speziellen Grund, außer dass ich Lisp auch nicht gut lesbar finde.
Ne? Ja.
Ist sicher Gewöhnungssache, aber genau. Persönliche Präferenz. Aber nichtsdestotrotz, Lisp wäre auch eine gute ein guter Fit für so einen Computer mit relativ wenig Leistung. Ne? Das ist auf jeden Fall richtig. Also wer sich für Lisp interessiert, ich glaube, da gibt es aber auch schon andere FPGA-basierte Projekte, die sowas realisieren. Müsste man vielleicht mal schauen. Ne? Ja. Gut.
Ich möchte meinen vollen Respekt zeigen von der Arbeit, was du geleistet hast. Und meine Frage, ob du Pläne hast, irgendwie andere Programmiersprache zu realisieren, wie zum Beispiel Logo oder Lisp?
Fände ich interessant, aber ich glaube, so viel Zeit habe ich einfach nicht. Also ich würde wahrscheinlich eher erstmal den Pascal-Compiler verbessern wollen oder vielleicht auch tatsächlich andere Software in Pascal noch weiterschreiben wollen. Aber tatsächlich wäre das natürlich schon interessant, Logo oder Lisp zu haben. Es ne? gibt vielleicht auch viele Leute, die Basic haben wollen oder gerne hätten. Genau, das ist, wäre auch meine Reaktion. Basic finde ich auch nicht so toll. Ja.
Ich habe keine technische, aber eine persönliche Frage. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, so ein Projekt zu realisieren? Also ich meine, das ist ein richtig cooles Projekt, aber es ist ja sehr speziell und sehr aufwendig.
Das ist eine gute Frage, die ich mir auch oft gestellt habe. Und ja, da gab es schon einen langen Weg dahin. Ne? Aber ich glaube, ich hatte mir verschiedene Sachen überlegt, die man machen könnte. Ich meine, es war gerade halt Corona-Zeit. Ja, im Lockdown hatte man viel Zeit und sowas. Und ich hatte mich schon mit anderen Retro-Computing-Themen beschäftigt, zum Beispiel das UCSD-Pascal-System, ne, was es in Mitte der 70er oder ja, Mitte der 70er gab. Also vor Turbo Pascal und was auch so eine virtuelle Maschine war mit einer Stack-Maschine und so weiter. Und so ist diese Idee langsam gewachsen. Ja. Und ansonsten einfach, ist halt einfach eine verrückte Idee und ich wollte eigentlich sehen, ob ich das schaffe. Ja. Gut. Da war noch eine Frage.
Ja, du hattest gesagt, das FPA-Board hat 100 Euro gekostet. Aber so insgesamt, wenn man sowas machen wollte, welche Ausgaben müsste man da gewärtigen? Auch noch irgendwie für Software oder andere Tools oder so, die vielleicht noch nötig sind?
Also tatsächlich relativ wenig. Also die Software ist kostenlos. Also auch die kommerzielle Software, auch die proprietäre Software von, ja gut, es gibt ja halt so, im Prinzip gibt es ja zwei große Hersteller und noch so ein paar kleine. Und also das eine ist Xilinx und das andere ist Altera. Beide sind aufgekauft worden. Das eine ist jetzt Intel, das andere ist AMD. Und bei beiden gibt es halt diese FPGA-Software in einer bestimmten abgespeckten Version, die aber völlig ausreicht für solche Projekte, ist die kostenfrei. Man muss sich aber bei irgendeiner US-Exportbehörde registrieren, weil das ja gefährliche Sachen sind, die der Exportkontrolle unterliegen.
Dann hätte ich noch kurz eine Frage. Mhm. Hast du dich mit den Open Source FPGA Toolchains, Yosus NextPNR, mal beschäftigt?
Ja. Habe ich auch mal angeguckt und wie gesagt, ist sehr schön, weil es dann halt besser sich mit sonstigen Bildtools integrieren lässt. Aber das ist halt so. Also bis auf die Variante für den Cologne-Chip, ist das so ein Reverse-Engineering-Projekt. Und da kann man dann halt erstens nicht wirklich alles nutzen, was das FPGA kann. Das wäre wahrscheinlich für das Projekt noch nicht so schlimm, aber es ist auch halt, naja, es sind halt auch noch Bugs drin. Ne? Und ich habe mir halt auch gesagt, da ich von dem Ganzen ja keine Ahnung hatte vorher, habe ich mir gedacht, also wenn ich jetzt mit den Bugs, die ich selber gemacht habe, kämpfe und mit den Bugs in dem FPGA-Synthesizer, das schaffe ich nicht, das ist mir zu viel. Ne? Aber ich würde mir wünschen, dass sich das verbessert, denn ist einfach viel angenehmer, ne, wenn es Open Source Tools sind.
Wenn wir keine Fragen mehr haben, dann vielen Dank.
Ja, dann danke ich auch für die Aufmerksamkeit und für die Begeisterung, die ja anscheinend für das Thema doch so ein bisschen da ist. Und vielleicht hat ja auch der eine oder andere mal selber eine Idee, sowas umzusetzen. Vielleicht sowas Ähnliches oder vielleicht was ganz anderes. Denn wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das auch. Das war's von mir.